Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Bachmann, Pfarrer in dieser Gemeinde. Für alle, die mich nicht kennen oder vielleicht zum ersten Mal da sind. Am Anfang war es zum Schmunzeln. Zwei Frauen treffen sich in der Gemeinde. Meint die eine, Mensch, ich kenne dich. Ich weiß, dass ich dich kenne. Es kommt mir vor, als ob wir uns schon ewig kennen würden. Aber Mann, mir fällt dein Name nicht ein. Wie heißt du denn? Sagt die andere, musst du es sofort wissen? Okay. Musst du sofort wissen? Das ist gemein, gell? Aber ich habe heute Morgen, habe mich auch vertan heute im Gottesdienst und was vergessen, habe ich gedacht, ich darf das erzählen. Also es geht um Vergessen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich muss es auch immer wieder wiederholen, wenn ich an mein Leben denke. Ich habe noch nie existenzielle Not erleiden müssen. Noch nie in meinem Leben. Mangel, also wenn, da habe ich freiwillig auf was verzichtet, aber so richtig. Und ich kann es einfach nur Gott dafür danken. Meine Generation ist vielleicht eine der Generationen, die wie keine andere erlebt hat, wie Wohlstand immer mehr angewachsen ist. Und eigentlich war alles möglich, was man sich vorgenommen hat. Natürlich hat das Leben immer Begrenzungen. Logisch. Aber Wohlstand war da und ist heute in großen Teilen auch noch da. Bei allen Sorgen jetzt um Stromknappheit, um Teuerung, der Wohlstand ist da. Und wisst ihr was? Gott ist nicht dagegen. Gott ist nicht dagegen, dass es Menschen sehr gut geht. Gott will auch, dass wir Wohlstand haben. Er ist nicht dagegen, dass ein Land aufblüht. Im Gegenteil. Dass sich Menschen viel leisten können. Und es war sein Ziel mit seinem auserwählten Volk Israel, nachdem er es aus der Knechtschaft in Ägypten gezogen hat und befreit hat, dass es zu Wohlstand kommt. Und die Stelle, die heute als Predigttext vorliest, wir haben sie gerade gehört in der Lesung, beschreibt Gottes Anweisungen kurz bevor das Volk in das Land kommt. Kurz bevor es dabei ist, die Fülle auszukosten, die Gott für das Volk bereitet hat. Und das, was Gott seinem Volk damals zu sagen hatte, ist für uns heute hochbrisant und genauso aktuell. Warum? Weil sich der Mensch in keinerlei Weise geändert hat und in der Tiefe seines Herzens. Unsere menschlichen Abgründe werden uns verderben, wenn wir nicht vom Gesetz Gottes sozusagen geleitet werden. Oder wenn es auf unser Herz geschrieben ist. Ja, das ist das Schöne, wenn wir Christen werden und es wirklich ernst meinen mit diesem Herrn, dann ist mein Leben over. Es gehört mir nicht mehr. Und dann schreibt er sein Gesetz auf mein Herz und dann will ich es tun. Unbedingt. Ich will seinen Willen tun. Und genau das weiß natürlich Gott, dass wir verführbar sind, wir haben es auch gerade gesungen, von Anfang an. Und er sagt zu seinem geliebten Volk, dem er dieses herrliche Land anvertrauen will, erst beschreibt er den Reichtum in den Versen 7 bis 9 im 5. Buch Mose Kapitel 8 und dann predigt er ab Vers 10 gegen das Vergessen. Die Israeliten sollten tatsächlich Gott nicht vergessen, wenn sie zu Wohlstand kommen. Nun, das ist uns ja bekannt. Ja, Not lehrt beten, das weiß mindestens die Kriegsgeneration und alle Menschen, die in Not geraten. Dann betet man. Und Reichtum lässt Gott oft oder leicht vergessen. Immer wieder rede ich mit Menschen und dann sagen, ich weiß ja, ich muss mich viel mehr mit Gott beschäftigen und ihm viel mehr danken eigentlich. Aber ich habe keine Zeit. Ich habe gar keine Zeit, mich mit Gott zu beschäftigen. Und es ist eigentlich so toll, aber was soll ich dagegen machen? Und es ist eigentlich ja nichts als eine Ausrede. Eine Ausrede sozusagen, die eigentlich nur klar macht den egoistischen Lebensstil. Es geht halt um mich. Ich bin halt das Wichtigste oder die Dinge, die ich mir halt vornehme. 4 Anweisungen gibt Mose seinem Volk in unserem Text. Vergiss nicht, sagt er, erstens Gott zu loben, zweitens Gottes Gebote zu halten, drittens Gottes Rettung und Hilfe in schweren Zeiten, die sollen nicht vergessen werden, und viertens, dass Gott der Geber aller Gaben ist und du sein Verwalter. Also Gott loben, das Erste. Vers 10. Wenn du gegessen hast, und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Nun, wir können es gar nicht oft genug wiederholen und uns immer wieder daran erinnern. Loben zieht nach oben und danken schützt vor Wanken. Ich liebe dieses Zitat. Es ist einfach ein radikal anderes Leben, wenn man sich bewusst ist, wem man das alles zu verdanken hat. Wem man sein Leben täglich zu verdanken hat. Und dass ihm Lob dafür und Dank gebührt. Ein Mensch, der Gott leugnet, ist im Grunde genommen ein ganz armer Mensch, der an seiner Bestimmung vorbeilebt und nie zur vollen Blüte seines Lebens kommen kann. In dem alten Gebet von Augustinus schreibt dieser: Herr, du bist groß und hoch zu loben. Dich zu loben wagt der Mensch, ein winziges Glied deiner Schöpfung, der dem Tod verfallen ist, der um seine Sünde weiß und weiß, dass du dem Stolzen widerstehst. Doch du selbst willst es so, dass wir dich loben mit fröhlichem Herzen, denn du hast uns zu dir hin geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir. Nichts ist selbstverständlich in diesem Leben, einfach automatisch. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 17, alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Das Gute hat einen Ursprung, Versorgung hat einen Namen, nämlich Gott, Jesus Christus. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Vers 1 bis 2 ist das. Und wie sieht es praktisch aus? Nun, das Mindeste ist doch, dass wir Gott loben und ihm danken, wie es hier beschrieben ist, nämlich wenn wir essen. Das wäre in vielen Häusern schon ein echt guter Schritt. Männer, Väter, ergreift die Initiative und führt das Tischgebet wieder ein. Schämt ihr euch? Ich meine, findet ihr es zu forsch? Habt ihr Angst vor den Teenagern? Ich weiß, von was ich rede. Ich hatte Teenager. Es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber hier geht es um ein klares, mutiges Bekenntnis, auch zu Hause. Hey, das ist mein Tisch. Hey, das ist mein Haus. Ich danke Gott hier. Und es ist auch Orientierung für die nächste Generation, die dann versteht, aha, es ist nicht einfach nur Zufall. Ich meine, was die Menschen, jungen Menschen dann damit machen, ob sie sich zum Glauben bekehren oder nicht, das haben wir nicht in der Hand. Aber wenn wir nichts vorgeben und wenn wir keine Kultur pflegen in unseren Häusern, wo wir Gott in die Mitte ziehen, wo wir sagen, hier hat Gott das Sagen. Ob dir das, also ich weiß, von was ich rede, ja, ich hatte eine rebellische Tochter. Und am Ende musst du dir die Frage stellen, wem willst du gefallen? Und ich sag dir, wenn du Gott gefällst, dann kommst du am Ende, es ist immer besser, als wenn du Kompromisse machst aufgrund von lieben Menschen, die du liebst, aber deren, die es nicht gut finden, machst du es halt nicht mehr. Habt Geduld, ja, ich sag's auch zu den Frauen oder zu, wenn die Frauen das initiieren, dann unterstützt euch doch, macht es. Ich weiß, von was ich rede. Es gibt viele Häuser, da läuft es nicht mehr, auch unter normalen Christen, sage ich mal, unter Christen, die, nee, so brauchen wir Gott doch, da ist doch klar, dass wir ihm dankbar sind. Aber dann fehlt irgendwie eine Kultur. Aber es geht natürlich nicht um Tischgebet. Gestern war ich mit meinem Enkel unterwegs, draußen noch und so, und dann sagt er plötzlich, Opa, schau mal. Und da war dieses herrliche Abendrot, wer hat's gesehen, gestern? Krass. Sagt, hat Gott es gemacht? Habe ich gesagt, ja, das hat Gott gemacht. Gott hat diese Welt gemacht. Danke Gott, dass du uns diese Welt schenkst. Es geht um mehr als um Tischgebet. Es geht um einen Lebensstil des Dankens und Lobens für das, was Gott uns zur Verfügung stellt. Vergiss nicht zu danken. Ersten Punkt. Zweitens, vergiss nicht, Gottes Gebote zu halten. Vers 11, so hüte dich nun davor, dass du seine Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Die Gefahr im Reichtum, im Überfluss besteht, dass wir denken, alles geht. Mit Geld geht ja viel. Vieles auch, was unseren Charakter verderben kann. Vieles auch, was wir uns leisten können und was uns die Gebote Gottes vergessen lässt. Ich denke nur daran, wie der Materialismus um sich gegriffen hat in meiner Generation, aber auch in der jungen und jüngsten Generation. Und wenn wir nicht aufpassen, dann gehen unsere jungen Menschen an der Freiheit zugrunde, die ihnen ermöglicht, jeden Schrott im Internet zu konsumieren. Mit einem Klick können auch wir unser gutes Gewissen verschmutzen und Seiten besuchen, auf die wir Jesus Christus nie mitnehmen würden. Durch den Überfluss und den Wohlstand in unserem Land ist unsere Gier nach mehr gestiegen. Mit jeder Werbung, mit allem, was der Nachbar macht, ja, steigt das Bedürfnis in vielen, auch das zu haben, mehr zu haben, zu übertrumpfen. Aber je mehr wir für uns selbst wollen, desto weniger denken wir an Gott und an die anderen. Und je mehr wir uns vergnügen und unserem Drang nach Selbstverwirklichung nachjagen, umso weniger kümmern wir uns um Gott und um seine Pläne. Hey, was hast du eigentlich vor mit meinem Leben? Wozu soll ich den Feiertag heiligen und Gott danken? Wozu sich der Zugehörigkeit zu Gott in einem Gottesdienst vergewissern? Wir brauchen Zeit für Freizeit, um das Geld auszugeben, das wir uns selbst mit eigener Kraft erwirtschaftet haben oder das wir geerbt haben. Nun ist es leicht, ich sage das jetzt ein bisschen krass, ja, ihr seid hier, aber uns ist es Denken, ja, wir sind leicht von diesem Denken, wir sind von diesem Denken mindestens umgeben. Und es ist leicht, die Gebote Gottes zu vergessen, und dann gibt es auch noch eine Theologie, auch in unserer Kirche. Eine Theologie, die heute nichts mehr von Geboten Gottes hält, im Grunde. Ja, weil Gott ist ja ein Gott der Liebe und Gott würde nichts von seinen fordern. Aber wisst ihr, nur weil die Flüche des Alten Testaments, ja, da gab es ja Flüche, wenn Leute nicht die Gesetze eingehalten haben, dann standen sie unter dem Fluch. Nur weil diese Flüche nicht mehr gelten, weil wir im neuen Bund leben und weil Jesus alles getragen hat und die Strafe getragen hat, unserer Sünde, heißt es doch nicht, dass Gottes Wille nicht mehr gilt, dass Gottes Gebote nicht mehr gelten. Natürlich gelten die. Jesus selbst sagte zu seinen Jüngern, hey, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Und weiter, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und wisst ihr, das ist die gute Nachricht. Wir halten ja nicht die Gebote, damit Gott uns liebt. Wir können auch so perfekt die Gebote halten. Wir werden nicht mehr geliebt. Es geht hier nicht um Werksgerechtigkeit, sondern es geht hier um das neue Leben, das Gott uns schenkt. Die Liebe Gottes ist völlig umsonst. Aber Gott will uns ja, indem wir seine Liebe begreifen, umformen, zu Menschen machen, die jetzt auf ihn fokussiert sind, die nicht jetzt machen, was sie wollen, sondern die über seinem Gebot nachdenken, Tag und Nacht, die sagen, Herr, was willst du? Was soll ich tun? Hilf mir, ein reines Leben zu führen. Hilf mir, klar zu bleiben, auch als junger Mensch. Hilf mir, dran zu bleiben bei dir. Und deswegen, weil wir neu geworden sind durch die Taufe, ja, gilt uns ja, dass wir die Gebote Gottes als Priorität haben in unserem Leben, den Willen Gottes. Hey, es ist über allem steht der. Und deswegen ist auch die Bibel so wichtig. Ja, die liegt hier auch so schön. Weiß nicht, vielleicht habt ihr auch einen schönen Platz zu Hause, wo die Bibel einfach nur liegt. Aber wir sollen sie lesen. Warum? Also seit ich Christ bin, ich meine jetzt, seit der Heilige Geist mein Leben aufgeweckt hat, muss ich da drin lesen, weil ich wissen will, Herr, was ist deine, was hast du zu sagen zu verschiedenen Themen in meinem Leben? Also wir sollen die Gebote Gottes halten und nicht vergessen, wenn es uns gut geht, gerade dann. Und dann drittens, auch nicht, wenn es uns schlecht geht übrigens, vergiss nicht, wie Gott dich gerettet hat und dir geholfen hat. Das ist die nächste Anweisung, die Mose seinem Volk gibt. Er sagt in Vers 14, hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Nun, was hat das mit uns zu tun? Hier geht es um die Erlösung. Wir Heiden heute, ja, aus den Ländern außerhalb Israels wurden mitbedacht. Als der Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha gestorben ist, hat er uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit, aus der Gottlosigkeit, eines in sich verkrümmten Lebens. Er hat uns neu gemacht, aus der Blindheit der Gottlosigkeit, und er hat uns in ein neues Leben geführt. Und daran sollen wir denken, wenn es uns gut geht. Jeden Tag danke ich Gott für die Erlösung. danke ich Gott, dass ich sein Kind bin und dass ich dafür nichts getan habe und auch nichts tun kann und dass ich das ja nicht vergesse, dass er sein Blut vergossen hat. Feiern wir heute übrigens wieder, wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns an diese kostbare Erlösung. Und daran sollen wir denken. Alles auf der Welt wird vergehen, aber das ewige Leben bleibt. Vers 15. Und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und lauter Dürre und kein Wasser ist. Das steht für all die Momente in deinem und meinem Leben, in dem du Hilfe erfahren hast. Rettung, Bewahrung, Heilung, Momente, in denen es dir schlecht ging, aber wo du rausgekommen bist. Gott, ich danke dir dafür. Ich hatte Krebs, aber ich bin jetzt geheilt. Danke. Ich danke dir dafür, dass ich war arbeitslos, aber ich habe wieder Arbeit. Ich danke dir, dass du mich durch die Ehekrise geführt hast, durch die Pubertät mit meinen Kindern. Ich danke dir, dass du mir geholfen hast bei all dem, dass wir das nicht vergessen. Und dass wir auch nicht vergessen, dass die schwierigen Zeiten ja oft die sind, wo wir charakterlich geformt werden. Wo wir merken, boah, ich will das nicht, das habe ich mir nicht ausgesucht. Aber irgendwie, wenn wir da gut durchkommen, dann kommen wir barmherziger hervor. Plötzlich, wenn wir eine Krankheit hatten, verstehen wir Menschen, die krank sind. Wenn wir vielleicht eine Scheidung hinter uns haben, haben wir Barmherzigkeit mit Menschensituationen, die durch sowas gehen müssen und solche Dinge. Dafür können wir Gott danken. Und zuletzt, wir sollen Gott nicht vergessen, dass er der Geber aller guten Gaben ist und du und ich sein Verwalter. Vers 17. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Nein, gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Das Volk Gottes sollte und soll nicht vergessen, von wem das alles kommt. Und jetzt wird's nochmal ganz praktisch. Die große Lüge unserer Zeit und unseres Lebens überhaupt ist die, dass wir uns Reichtum, Besitz, Geld anhäufen, um unseren Wohlstand zu sichern. Nun, so kann man leben. Und so lebt ein Großteil der Welt, mindestens der westlichen Welt. Aber das Ego, das Ich, steht dabei im Mittelpunkt. Ich verdiene, oder was ich verdiene, gehört mir ganz allein. Mit Gott hat es doch nichts zu tun. Wirklich? Gottes Wort spricht eine andere Sprache. Er sagt, oder es sagt, von Gott bekommen wir alles, der es erst möglich macht, dass wir Reichtum gewinnen, weil er uns Kräfte gibt, Begabung gibt, Gesundheit gibt und Zeit. Und ich möchte euch heute herausfordern, wenn es euch gut geht, aber auch wenn es euch nicht so, oder ihr denkt, es geht euch nicht so gut, umzudenken, wenn wir immer noch meinen, alles, was ich habe, gehört mir. Alles, was ich habe, gehört mir. Jesus erzählt einmal ein Gleichnis. Ich möchte euch ein wichtiges Prinzip daraus lehren. Da erzählt er die Geschichte von einem unehrlichen Verwalter und am Ende lobt er diesen, ja, weil er sich mit dem Geld, was zwar nicht seins war, Freunde macht. Und dann kommt der Satz, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Großen treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, also mit dem Geld nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Jesus sagt hier, der geringste Bereich, in dem wir Gott vertrauen können, ist, die Basis dafür ist sozusagen das Geld. Wer mit dem Geld Gott gegenüber und seinem Wort gegenüber nicht treu ist, wird auch in anderen Bereichen des Glaubens Mangel haben. Wenn ihr mit fremdem Gut nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Wusstet ihr, dass wir als gläubige Menschen Verwalter seiner Gaben sind? Da könnte man eine ganze Lehrreihe machen. Das kann ich in der Predigt nicht alles ausführen. Aber darin steckt so viel Wahrheit. Wenn du Gaben hast und sie nicht nutzt, vergisst du Gott, der dir die Gaben gegeben hat, um andere zu beschenken. Wenn du Geld hast und es nicht großzügig teilst, vergisst du den Herrn. Nein, der Herr braucht nicht dein Geld. Ich sage es jetzt einfach mal so, die Kirche braucht nicht dein Geld. Ich brauche nicht dein Geld, Aber du brauchst eine erneuerte Einstellung zu dem Geld, das du für Gott verwalten sollst. Vergiss Gott nicht, wenn es dir gut geht, meint dann, gib großzügig, investiere in Gottes Reich, frage den Herrn, was kann ich eigentlich weitergeben? Also ich nehme mich damit rein, ja, ich bin groß geworden mit der Ding, sozusagen, ich verdiene etwas und dann frage ich mich, was kriege ich für mich? Natürlich sollen wir leben, wir müssen den Alltag bestreiten, wir müssen all die ganzen wichtigen Dinge machen. Und dann ist man leichter, ja, und dann kommt irgendwie Gott. Dem muss ich auch noch was geben. Aber das ist eine falsche Denke. Wir sollten fragen, Herr, was kann ich geben? Wie viel kann ich geben? Wie viel soll ich behalten? Das ist so eine Freisetzung, die in den Finanzen da passieren kann. Wenn du denkst, ich habe genug Geld für mich, ich habe ausgesorgt, dann hast du den Herrn vergessen. Weil Wohlstand ist ja nicht für uns. Wenn wir um Wohlstand bitten oder Wohlstand erlangen, dann ist dieser da, dass wir ihn teilen. Dass wir anderen großzügig geben, dass wir investieren in Gottes Reich. Weil wenn wir das tun, dann ist Geld zu unserer Sicherheit geworden, ja? Wir sind nicht im geringsten treu, wenn wir nicht den Anweisungen im Wort Gottes folgen, die das Geben anbelangt. Nein, ich kann nicht 10% meines Einkommens geben. Ich muss mein Haus abbezahlen. Ich muss das Studium meiner Kinder bezahlen. Ich muss ins Erbe meiner Nachkommen einzahlen. Ich muss 5-mal im Jahr in Urlaub fahren. Ich muss dies und ich muss jenes. Und es sind natürlich alles Ausreden. Fakt ist, du kannst mit deinem Geld machen, was du willst. Jeder. Du darfst es. Gott ist nicht mal sauer. Wir können durch unser Geben uns Gottes Liebe nicht verdienen. Vergiss es, wenn das irgendwo in den falschen Hals kommt. Sagt, wenn ich, jetzt mag mich Gott nicht. Gnade ist Gnade. Aber Gott will uns ja was beibringen. Er möchte ja, dass wir ähnlich sind, genau wie er. Und ich habe das immer wieder erlebt und ich an meinem eigenen Herzen, wenn ich das loslasse und wenn ich Gott da Herr sein lasse, dann ist es eine Freisetzung im Leben. Und dann lebt man aus der Fülle. Also, wem gehört dein Geld? Die Frage stelle ich dir heute. Viele Christen leben und erleben Gott nicht so, wie sie sich's eigentlich wünschen. Sie erleben Mangel in verschiedenen Lebensbereichen und eine Ursache ist oft genau dieser wunde Punkt. Wer nicht lernt, Gott im Geringsten zu vertrauen, der kann auch in anderen Bereichen einfach oft Mangel haben. Und Jesus macht es an vielen Stellen im Evangelium klar. Dem reichen Jüngling sagt er, gib weg, was du hast. Also hör auf, deine Sicherung in deinem Besitz zu suchen. Folge mir nach, mach mich zum Herrn deines Lebens. Und es ist die große Frage auch für uns. Ein Zeichen, ob Jesus wirklich Meister meines Lebens ist, ist, ob ich großzügig gebe, ob ich ihm vertraue, ob ich das loslasse, ob ich sage, das sagst du in deinem Wort. Übrigens, auch 10% ist kein Gesetz mehr im Neuen Testament. Wir gehören ihm ganz und wir dürfen 90% behalten zum Leben. Naja. Ja, es geht darum nicht, aber geben wir, haben wir das kapiert? Geben wir Gott, wie es in den Sprüchen heißt, ehre den Herrn mit deinem Gut und den Erstlingen deines Einkommens. Was reinkommt, sagst du, okay, und ein Teil geht automatisch weg. Und es gilt nicht nur für die Erwachsenen, es fängt schon bei den jungen Leuten an. Ich sage, es geht auch bei den Kindern los. Ich denke, wir müssen das reinsäen in die Kinder, aus Liebe, nicht aus Zwang. Aber sag, hey, willst du nicht? Weil geben ist seliger als nehmen und das schenkt uns Freiheit. Ich komme jetzt zum Ende. Wusstet ihr, ihr kennt das Pareto-Prinzip? Das gilt auch bei uns in der Gemeinde, die Kerngemeinde. Ja? 20% der Kerngemeinde ungefähr spendet 80% der Spenden. Und ich sage das einfach mal so. Warum? Weil ich glaube, dass hier eine Freisetzung passieren soll. Wir kommen gerade so über die Runden dieses Jahr. Hat mir die Silja gesagt, ja, ist unsere Finanzfrau. Und wisst ihr was, das sollte nicht so sein. Ich bin überzeugt, die Scheunen sollten voll sein, auch in unserer Gemeinde. Warum? Weil ich glaube, dass wir vorbereitet sein sollen für nächstes Jahr, für was kommt, dass wenn Gott Gelegenheiten gibt, dass wir geben können. Ich sag's jetzt einfach mal so, ja, ich als Pfarrer bin am Limit. Zeitlich und so weiter. Ich merke, ich kann mich so begrenzt nur kümmern. Ich würde mich so viel mehr gerne um Mitarbeiter kümmern und so weiter. Das heißt, wir haben in unserer Vision geschrieben, wir wollen anstellen. nicht einfach so, sondern weil wir in Menschen investieren, weil die kostbaren Mitarbeiter in St. Matthäus uns so wertvoll sind und weil es Kapazitäten braucht. Menschen, die Zeit haben, die sagen, jawohl, ich lasse mich von Gott da hineinstellen, ich bin berufen und wir erkennen das als Gemeinde. Wir brauchen Menschen in Zukunft. Und ich habe eine kleine praktische Bitte an euch. Ja, seht alle auf euren Bänken einen weißen Zettel. Und ihr habt ja auch Stifte da. Und ich habe am Herzen, könnt ihr jetzt für verrückt erklären, dass wir bis zum Ende des Jahres 80.000 Euro gesammelt haben. 80.000 Euro, das sind ungefähr eine Anstellung von 2 Jahren. Weil ich glaube, dass wenn die Gelegenheit kommt, dann will ich nicht anfangen zu betteln und sagen, hey Leute und so, sondern ich glaube einfach, dass Gott heute in unsere Herzen spricht. Und du weißt ganz genau, wo er dich anspricht. Sag, wie stehe ich eigentlich mit meinem Geld? Gebe ich eigentlich treu? Gebe ich großzügig? Und es kontrolliert keiner. Vergiss es, ja, nochmal. Aber ich glaube daran, 80.000 Euro. Und dieser Zettel ist dazu da, dass du heute einfach was draufschreibst. Nicht deinen Namen, sondern nur eine Zahl. Das bin ich bereit, in eine extra Gabe für den Gemeindefonds zu geben. Extra Gabe Gemeindefonds. Und es ist nur für dich. Und für uns, dann können wir zählen, okay, so und so. Und wann du das Geld gibst, wie auch immer, es wäre natürlich toll, wenn du es nicht einfach nur hinschreibst, 10.000 Euro, und dann nie zahlst, ja, ist natürlich blöd. Sondern zu sagen, jawohl, ich lasse mich da ansprechen. Wenn du sagst, mir heute viel zu stressig, musst du darüber nachdenken, alle Freiheit. Aber ich wollte es gesagt haben. Ich habe es heute Morgen schon gesagt und ich sage es heute. Weil ich glaube, dass wir aus der Fülle leben. Und wir brauchen keine Angst vor der Zukunft haben, auch als Gemeinde nicht. Und wir werden noch viel miteinander erleben. Wir werden ein Segen sein, ein Licht für diese Stadt. Und auch ein Licht in der Landeskirche. Die Landeskirche, die sitzt nämlich immer wie eine, ich sag's jetzt mal, ist einfach so wie das Kaninchen vor der Schlange. Es wird immer weniger, wir haben weniger, wir kriegen und so weiter. Und ich glaube, das ist, es muss nicht so sein. Und deswegen wollte ich euch das einfach sagen. 4 Punkte. Vergessen wir Gott nicht, wenn es uns gut geht. Erstens, loben wir ihn immer dafür. Zweitens, halten wir sein Wort und seine Gebote. Denken wir an die Errettung und Situationen, wo er uns geholfen hat. Und investieren wir großzügig.